Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Herzlich willkommen zum Treffpunkt auf DRS1. Das Motto von der heutigen Sendung: Hoch die Tässchen. Wir feiern 20 Jahre Espresso. Die Sendung auf DRS1, die sich jeden Morgen vom Montag bis Freitag mit Themen aus den Bereichen Konsum, Geld und Arbeit beschäftigt. 20 Jahre Espresso. Und so hat es tönt 1991 bei der allerersten Sendung.
DRS1 Espresso. Sendung für Konsumentinnen und Konsumenten, Ausgabe Nummer 1. Unsere Themen: Küdersäck, je weniger, je besser. Die Rentnerin Trudi Rentschler hat den Rekord mit jährlich weniger als 4 Säcken. Trotz dem Kleber gleich noch eine Reklameflut im Briefkasten. Was macht man dagegen?
Küdersäck, Stopp, Werbekleber auf dem Briefkasten, das zwei Themen von der ersten Sendung Espresso 1991. Auch heute, 20 Jahre später, sind Themen aus dem eigenen Konsumalltag, die die Hörerinnen und Hörer beschäftigen. Wie macht man denn aber überhaupt Espresso? Wie entsteht aus einer Sorge oder aus einem Ärgernis von einem Hörer ein Beitrag auf DRS1? Wir schauen hinter die Kulissen von dieser Sendung in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf DRS1. Am Mikrofon Simon Hulliger. Guten Morgen. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. «20 Jahre Espresso, hoch die Tässchen!» Das Konsumentenmagazin auf DRS1 feiert eine Runde. Ja, in diesem Jahr sind rund 5400 Sendungen über den Äther. Haben Espresso-Redaktorinnen und Redaktoren hinterfragt, nachgehakt, Probleme aufdeckt. 5400 Mal hat es nach den Nacht so getönt.
Espresso. Die Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Spulen wir aber jetzt einmal zurück. Wie kommt es denn überhaupt so weit? Wie entsteht ein Espresso? Nicht selten steht am Anfang ein Hörer oder eine Hörerin, die zu uns gelangt mit einem Problem, mit etwas, das nervt, das stört oder das komisch läuft. Genau so einen Hörer habe ich jetzt am Telefon, der Jean-Michel Witt. Guten Morgen, Herr Witt.
Ja, guten Morgen, Frau Hulliger.
Auch ihr habt Espresso einen Brief geschrieben. Warum denn?
Ich habe einen Brief geschrieben, weil ich einen Besprechungstermin hatte vor einer Zeit in Zofingen. Dort hat es so geschneit wie verrückt und ich wollte mein Auto parkieren in der Stadt. Dort. Es hat extrem viel Schnee gehabt, wirklich der Boden war bedeckt. Und ich habe mir nachher überlegt, ja, wie parkierst du jetzt da? Weil man sollte ja das Nummer ablesen, für das Parkticket zu lösen. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn man das Parkticket nicht kann, lösen, beziehungsweise wenn man das Nummer nicht lesen kann, kann ich auch kein Parkticket lösen. Also, ja, es tut mir leid, dann kann ich halt einfach nicht zahlen und die werden ja sicher nicht Kontrollen machen bei solch starkem Schneefall. Das war aber leider nicht so, als ich rausgekommen bin von meinem Besprechungstermin, steht dort der ältere Securitas-Mann dort und hat ganz fleissig allen dort Bussen verteilt, inklusive mir. Ich habe ihm dann gesagt, ja, aber das kann ja nicht sein, ich kann ja gar nicht so ein Ticket lösen. Und dann hat er gesagt, ja, das hätte ich schon können, ich hätte dort müssen an den Automat gehen. Und dort ist dann gestanden irgendwo bei leichtem Schneefall, oder bei Schneefall müssen wir wieder Code 500 eingeben. Und dann können wir das Ticket lösen und das unter die Windschutzscheibe tun. Er hat wirklich auch recht gehabt, nur ist das System irgendwie nur so gescheit wie die Leute, die das sollten verstehen. Und die Leute haben das nicht verstanden. Also eigentlich alle haben nachher eine Busse gehabt, inklusive ich. Es hat 40 Franken gekostet, das ist nicht so tragisch, aber sie haben mich einfach genervt.
Und darum hat er gefunden, schreibe ich Espresso und schaue ich mal, habe ich wirklich den Bus, muss ich den wirklich zahlen? Oder hätte ich da nicht recht, wenn ich sage, ich habe die Nummer ja einfach nicht lesen können? Der Crispin Zimmermann ist Espresso-Redakteur, ist jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen, Crispin Zimmermann.
Guten Morgen.
Der hat den Brief gelesen vom Herrn Witt und hat nicht gedacht, da könnte man eine Geschichte daraus machen. Warum? Was hat mich interessiert an dieser Geschichte?
Ja, es ist ein Mail mit einem Problem, das aktuell ist. Der grosse Schnee im Flachland, der ist erst gerade geschmolzen. Es kann aber gut sein, dass wenn es jetzt wieder ein bisschen gibt, dass man dann bald wieder von dieser Situation steht, dass Parkmarkierungen eben dick eingeschneit sind. Und dann ist es interessant, um einfach zu wissen, was gilt da genau. Darum haben wir eben gedacht, da machen wir etwas draus. Und zum Zweiten ist der Fall vom Herrn Witt auch etwas, was viele andere Hörerinnen und Hörer betrifft. Das ist ein weiteres Kriterium, das wir haben bei Espresso, bei der Auswahl von möglichen Beiträgen, dass wir nicht etwas nehmen, wo nur jemand kann profitieren, sondern eben möglichst viel höher.
Was sind denn jetzt in diesem konkreten Fall die ersten Schritte, die ihr unternehmt?
Ja, meine ersten Schritte sind, dass ich überprüfe, stimmt das, was da der Herr Witt erzählt hat oder eben schreibt. Ich tue ihm nochmal anrufen, lasse mir das nochmal jetzt im Detail erklären. Dann kommt das Telefon an die Regionalpolizei Zofingen. Auch da geht es in den ersten Schritt wieder nochmal darum, für zum Überprüfen, ist es wirklich so passiert? Hat dann Securitas wirklich die Busse gegeben oder wie ist das genau gelaufen im Detail? Und das sind die ersten zwei Schritte, die ich jetzt mache.
Der Herr Witt ist ja noch am Telefon, das heisst, ihr könnt noch mal miteinander reden, das noch mal genau anschauen und dann werden auch die weiteren Schritte gemacht während dieser Sendung. Wir bleiben dran, es nimmt uns Wunder, wie es weitergeht. Herr Witt, sind wir gespannt, was rauskommt?
Ja.
Gut, wir hören euch mal im Verlauf von dieser Sendung. Merci vielmal. Wie man Espresso vor 20 Jahren gemacht hat, ob man dann ähnlich vorgegangen ist, wie man so einen Beitrag gemacht hat, das fragen wir einen Espresso-Mann der ersten Stunde. Er erzählt uns von seinen Anfängen in wenigen Minuten.
You love me, ferme les yeux, écoute.
Wilde Zeiten waren es 1991, als das erste Espresso über den Äther ist. Eine Gruppe von motivierten Journalistinnen und Journalisten wollte das Radio neu erfinden, ist mit viel Herzblut dahinter und hat Tag für Tag, Montag bis Samstag dennoch, eine Stunde lang Radio gemacht. Espresso ist entstanden. Und der erste Leiter, also wirklich ein Espresso der ersten Stunde, ist der Alfred Palmer. Er ist jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Heute seid ihr pensioniert. Wir haben jetzt vorhin gehört, wie der Crispin Zimmermann an den Beitrag hergeht, den er den morgen im Espresso auch bringt. Ist das denn ähnlich gewesen vor 20 Jahren?
Das ist ziemlich ähnlich gelaufen, dann zu bauen. Also, wir haben einen sehr starken Hörkontakt gehabt. Wir haben das wirklich so gebaut. Wir haben Tipps gehabt und Kontakt. Also, wir haben sogar eine Rubrik Kontakt gehabt, um mit den Hörerinnen und Hörern in Kontakt zu kommen. Schriftlich, per Telefon und so weiter.
Aber nicht per Mail, oder? Internet hat er natürlich dann noch nicht gross gehabt. Das ist das Mail ist jetzt reingekommen vom Hörbuch, wäre jetzt also noch mit der Post gekommen.
Ja, das wäre mit der Post gekommen oder per Telefon.
Schauen wir mal zurück. Eben vor 20 Jahren, Espresso hat dann auch noch andere Themen umfasst, neben der Konsum und Wirtschaft, sondern Landwirtschaft oder Tourismus. Wie ist denn die Sendung entstanden vor 20 Jahren?
Also es ist im Grunde genommen ist es so gewesen, es hat eine Mittagsschiene gegeben mit Agrar, Index, Wirtschaftswoche, Touristorama. Und die ist gekillt worden, also die Viertelstunde von 12 bis Viertel ab 12, die ist weg. Und dann hat es geheissen, ihr könnt dann auch einen Sendeplatz haben. Und dann haben wir gesagt, wir wollen morgen um 8 Uhr, also beste Sendezeit. Und dann wollen wir gerade eine Stunde, also wenn ihr rausgeht, oder unsere wichtigen Sendungen, dann wollen wir gerne Alternativen. Und dann hat der damalige Direktor, Radiodirektor Blum gesagt, könnt ihr haben. Und dann ist es einfach losgegangen, oder? Also wir hatten sieben volle Arbeitsstellen gehabt. Wir waren drei gewesen. Das macht drei AT. Und dann haben Rest haben wir die Arbeitstage. Und dann den Rest haben wir müssen zusammensammeln. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das modern machen, sehr aktuell. Die RS1, die RS2, die RS3 muss dabei sein, die Information muss dabei sein. Wir wollen eigene die Musikredaktorin und so weiter. Wir haben ja das Zeug einfach zusammengesammelt und dann sind wir so ein eingeschworenes Team geworden.
Aber das war stressig, kann ich mir vorstellen, am Anfang.
Ja, das war unglaublich. Stell dir mal vor. Also, das hat's, ich glaube, wir haben das mal recherchiert. Also, europaweit hat es das nie gegeben. So eine Radiosendung zum Thema Konsum. Jeden Tag, inklusive Samstag, also vom Montag bis und mit Samstag, eine Stunde Espresso, also Konsumsendung.
Was hätte das bedeutet für euch als Macherinnen und Macher? Also, habt ihr fast im Radiostudio gelebt denn?
Ja, das ist also, wir hätten uns sogar der Vorwurf, oder so spaßeshalber der Vorwurf gemacht, wir gehen mit einem Espresso-T-Shirt ins Bett. Wir haben T-Shirts gemacht und so. Also, ganz etwas Verrücktes. Und das hat auch in die Familie eingewirkt. Also, wir sind viel fort gewesen, wir sind spät heimgekommen, am Morgen früh, weil die Sendung eben früh gelaufen ist, früh müssen antreten und so.
Tut mal schnell euer Jäckli auf.
Ja, ich habe extra eins angelegt. Ich habe noch etwa zwei, drei daheim.
Ein Espresso-T-Shirt.
Espresso-T-Shirt, ja, genau.
Da sieht man ein schwarzes T-Shirt, weiss draufgedruckt,
ja,
Espresso.
Genau. Und zwar prominent ganz gross. Wir haben wirklich plagiiert. Und wir haben das Gefühl gehabt, wir haben die beste Sendung der Welt. Am liebsten hat man das Radio gerade umgetauft auf Espresso. Und das hat natürlich die Reaktion noch nicht so wahnsinnig gefreut. Bei uns ging zuerst Espresso gekommen, und dann DRS1 und dann Schweizer Radio DRS, oder? Also so die Reihenfolge. Und im Grunde genommen müsste es ja umgekehrt sein, oder? Hey, wir sind natürlich schon ein bisschen angeguckt.
Wie ist denn mit dem Namen? Wie ist denn eigentlich zustande gekommen, Espresso?
Den Namen hat es früher schon mal gegeben, aber das haben wir nicht gewusst. Und wir haben ja so ein Vernehmlassungsverfahren gemacht, also einen Haufen die verrücktesten Sachen aufgeschrieben. Und am Schluss sind wir einfach auf Espresso gekommen. Und zwar, weil wir das Gefühl hatten, es muss kurz sein, stark, würzig, attraktiv, frisch und so weiter. Und dann kann man noch einen Stempel machen. Wir haben einen Stempel gemacht mit Espresso. Hat ähnlich ausgesehen wie der Poststempel Express. Und da haben wir auf jeden Briefkopf aufgetatscht, wo jeder Brief, der raus ist, hat so einen Stempel drin.
Also eigentlich identifiziert hier mit dieser Sendung. Und was sind so Geschichten, die noch in Erinnerung bleiben, Alfred Palmer, aus den ersten Espresso-Zeiten?
Ja, das ist eigentlich noch verrückt. Also Geschichten, wir haben zum Beispiel wir haben Haufen Preise gewonnen und haben Geld bekommen. Und wir haben Sendungen gemacht mit Rezepten. Zum Beispiel Guxugü hat das geheissen. Gut gesungen und günstig. Und das haben wir verkauft pro Stück, also pro Rezept für eine 5 Liber. Wir haben gesagt, 3 Franken wären etwa Grundkosten gewesen. Aber nicht 5 Liber. Dann sind körbeweise Briefe gekommen, wo das haben wir auch. Dann haben wir natürlich Geld eingenommen und haben nicht gewusst, was machen. Und nachher mit dem Geld. Und nachher haben wir auf Basel telefoniert zur Direktion. Ich gesagt, was machen wir mit dem Geld? Dann haben gesagt, das sei nicht vorgesehen, dass wir Geld haben. Ich habe gesagt, wir möchten gerne Leute anstellen, die Sendungen würde machen, dass man mal ein bisschen Reserven hätte, wenn mal irgendeine Panne gibt, jemand krank wird und so. Dann hat es geheissen, nein, das kann man eben nicht machen. Dann haben wir gesagt, dann machen wir etwas, was man sonst auch nicht vermöchte, nämlich wir gehen nach Afrika, wir gehen nach Norddeutschland, wir gehen nach Costa Rica, gehen Espresso-Sendungen, also Grundlagen holen. Also wie werden Bananen produziert, AIDS-Problematik, Tansania, Kenia und so weiter und Hochseefischerei im Norden von Deutschland und so.
Also quasi mit dem Geld, das er eingenommen hat, hat er nachher noch so ein bisschen Auslandberichterstattung auch noch gemacht. Seit Reisen hat im Ausland Originaltöne reingeholt für Espresso-Sendungen nachher.
Genau, oder im Wallis zum Beispiel ein Wochenende Skiferien gemacht und diskutiert hat und mit dem Tierschutzpreis. Den haben wir dort zu einem Teil eingesetzt. Und das Verrückte war eigentlich, es hätte am Abend als Hauptmenü eine Fleischgalge gegeben. Also Fleisch, das an einem Galgen hängt, das so riesen Fleisch, zum Tierschutzpreis, der ist von dem gezahlt worden.
Das ist speziell. Einsatz von diesem Preis, genau. Wisst ihr, wenn ihr heute Espresso hört, kommen da so alte Erinnerungen wieder auf?
Es ist natürlich ganz etwas anderes, aber die Zeit ist schon, wäre nicht mehr da, für so eine Stunde lang, sagen wir jetzt mal, Espresso-Konsumsendungen zu machen. Das war viel zu langfertig gewesen, im Grunde genommen. Also, wir hatten einen Report, wir hatten Tipps, wir hatten Kontakt und das ist einfach lang ausbreitet worden. Und ich finde, diese Form passt besser in die heutige Zeit, so wie heute das Espresso läuft.
Aber das Espresso-T-Shirt, das da lagert ihr immer noch stolz.
Ja, das war eben gute Qualität gewesen, oder? Wir haben natürlich dort auf das geschaut.
Gute Qualität passt ja auch noch zum heutigen Espresso. Merci vielmals, Alfred Palmer. Herzlichen Dank für die Erinnerungen an die ersten wilden Espresso-Zeiten. Espresso hat ja manches ausgelöst, manches bewirkt in all diesen Jahren. Zum Beispiel ganz konkret bei einer älteren Frau. Sie hat von einem Restaurant 11'000 Franken rückerstattet bekommen, weil ihr ein teurer Mantel gestohlen worden ist an einem Ort, wo sie eigentlich gemeint hat, sie sei sicher. Sie erzählt uns ihre Geschichte in wenigen Minuten. Und dann nimmt es mich auch Wunder, ob euch daheim Espresso vielleicht schon mal unterstützt hat. Ganz konkret, dass ihr dank dieser Sendung etwas erreicht habt, Recht bekommen habt, entschädigt worden seid oder einfach gewusst habt, wie euch zu wehren. Wenn Espresso euch geholfen hat, ganz konkret in eurem Konsumalltag, dann könnt ihr uns jetzt anrufen auf Telefonnummer 0848 440 222.
We can't. My
500'000 Hörerinnen und Hörer hören täglich Espresso. Dazu kommen alle die, die Espresso als Podcast hören. Und alle die können von dieser Sendung profitieren, sei es indirekt durch wichtige Informationen, die einem durch den Konsumdschungel führen, oder ganz direkt mit Beratung und Unterstützung. Zum Beispiel die Leopoldine Grabherr. Ihr ist im Jänner 09 ein Nerzmantel gestohlen worden. Sie ist jetzt am Telefon. Grüß euch, Frau Grabherr.
Grüezi, Frau Holliger.
Was ist denn euch passiert?
Im Januar 08 gsi.
Excuse, 08. Was ist denn euch passiert denn im Januar 08?
Ich bin mit Gästen, die ich essen, also wo ich eingeladen habe. Und dann haben wir uns platziert. Und ich habe meinen Mantel mit am Tisch genommen und über einen Stuhl übergehängt. Und dann beim Apero hat die Serviertochter gefragt, ob sie uns unsere Mantel soll aufhängen. Und hat einen Bügel geholt und hat meinen Mantel und meinem Gottenkind sein Paletto drüber gehängt. Und dann habe ich gefunden, das ist in der Wohnung. Ich war auch schon die gewesen, die haben einen Kasten. Und wo wir nach 2,5 Stunden gehen, hängt der Paletto von meinem Gottenkind an der Garderobe, dort wo steht, wird nicht gehaftet. Und mein Mantel war nicht mehr da gewesen. Und dann habe ich die Dame gefragt und dann sagte sie, sie möchte den Chef fragen, ob der, der in Kasten nie gehängt hat. Und dann habe ich natürlich gewusst, es kommt etwas auf mich zu.
Und er ist dann schlussendlich auch wirklich gestohlen worden, also er ist weg gewesen, wo er eben dort aufgehängt worden ist, wo gestanden ist, eben, man dürfe nicht haften für die Garderobe. Er hat dann gefunden, das ist nicht richtig und hat sich bei Espresso gemeldet. Wie ist es dann nachher weitergegangen?
Ich habe mich bei der Espresso gemeldet und Frau Doris Longo hat mir dann den Rat gegeben.
Das ist die Rechtsexpertin, genau.
Ja, ich soll das Ding schreiben und eine Frist setzen, dass sie mir den Restbetrag, also er hat ja 18'000 gekostet und 2'000 hat meine Versicherung mir gezahlt, für den Restbetrag soll ich im Casino schreiben. Und dann habe ich das erste Ding geschrieben und dann eine Mahnung und dann nochmal eine Mahnung. Und da ist natürlich gar nichts gegangen.
Aber schlussendlich hat es doch dann nachher geklappt. Ihr habt 11'000 Franken bekommen. Ja. Und zwar, der Grund ist eigentlich, wo ihr eben davon ausgegangen seid, dass euer Mantel an einem Ort hängt, der sicher ist und nicht eben an dieser öffentlichen Garderobe. Jetzt sagt mir noch, Frau Grabherr, eure Geschichte ist ja nachher eben auch im Espresso gekommen, hat auch euch gehört im Radio. Habt ihr Reaktionen gehabt auf das? Auch sonst von Leuten im Privaten?
Ja, wisst ihr, das ist ja dann noch schwierig. Das ist ja ein Betrag, den Teil Leute nicht verstehen, dass man so etwas trägt, oder? Und da bin ich gar nicht so unter die Leute gegangen. Nur viele haben gesagt, es ist gut, wenn man weiss, dass man dort einen Anhaltspunkt hat, wenn so etwas passiert und von der Gegenpartei nur gemauschelt wird, wo man wirklich, es ist nicht mehr gegangen, dann habe ich den Ärger abgegeben und habe einen Anwalt genommen. Und der hat sich dem angenommen.
Ich danke euch herzlich, Frau Grabherr, dass ihr uns die Geschichte nochmal erzählt habt. Und eben, ihr habt gesagt, andere können von solchen Sachen auch profitieren, wenn sie das hören. Merci vielmals, Frau Grabherr. Ich begrüsse jetzt am Telefon eine DRS1-Hörerin. Es ist Doris Strasser von Bern. Grüße euch, Frau Strasser.
Grüße, Frau Hulliger.
Und ihr habt von DRS1 profitieren können. Wie
denn? Ja, ich bin mittlerweile jetzt das Kassettchen geholt. Und das ist am 13.08.96 ausgestrahlt worden. Ich bin bombardiert worden mit pornografischen Unterlagen, wenn man so soll sagen. Obwohl ich noch nie in so einem Laden gestanden war oder etwas gekommen. Entweder war das eine Zufallsadresse oder es hat mir jemand etwas reinbremsen.
Also mit der Post ist lauter so Zeug zu euch geflattert.
Und zwar auch vom Ausland her, nicht nur von Schweiz, auch vom Ausland. Und als ich das aufgemacht habe, von außen war überhaupt nichts ersichtlich, was drinnen ist. Und als ich das aufgemacht habe, bin ich dermaßen aufgelöst ab diesen Bildern, dass ich auf die Polizei gegangen bin, eine Anzeige machen. Und die mir gesagt haben, ja, sie nehmen es entgegen und auch dort entsetzt sie über die Bilder. Und ich dachte, das lenkt man vermutlich nicht. Ich gehe gerade noch schnurstracks auf Radio Bern, an der Schwarztorstrasse, Espresso. Und dort bin ich vom Herr Fischlin, Franz Fischlin.
Der, der über der Tagesschau ist.
Jawohl. Genau. Hat das in die Hand genommen und so weiter und so fort. Und das ist also über längere Zeit so gegangen, mit solchen Briefen, die gekommen sind, laufend gekommen sind und so weiter. Ich bin fast eingegangen, kann ich sagen.
Aber nachher hat es etwas genützt, also hat es nachher aufgehört mit dieser Post?
Paul Simonetta Sommaruga hat dann auch Stellung genommen und war auch entsetzt über die Sache, Inhalt.
Also dann Konsumentenschützerin, weil natürlich noch nicht Bundesrätin, genau.
Ja, weil sogar Animalpornografie drinnen ist, Animal.
Also wirklich ganz schlimme Sachen, die der geschickt hat bekommen und die nachher dir von Espresso die Unterstützung bekommen hat und dass das nachher aufgehört hat. Merci vielmal, herzlichen Dank, dass ihr uns die Geschichte erzählt hat, Frau Strasser. Merci vielmal.
Bitte schön.
Alles Gute. Ade, Frau Strasser.
Danke.
Seit 20 Jahren gibt es Espresso. 20 Jahre so Geschichten, wo Hörerinnen und Hörer davon profitieren können. Wie sieht es für die Macherinnen und Macher von der heutigen Zeit aus? Was sind für Sie die Highlights aus den letzten Jahren Espresso? Das werden wir herausfinden in wenigen Minuten.
Batte luna, tu sei fuori chissà dove, giro nudo per la casa, dimmi tu se questa è vita, tu che esci con le amiche, dici, io che resto qui a pensare, ore, se poi vero per davvero, o ti vedi con qualcuno, guarda un po' televisione, c'è del pollo dentro il frigo, mangio e provo a immaginare, le tue mosse e le parole. È che sono un po' geloso, scemo, ma ti amo per davvero, vero. Sì, vabbè l'autonomia, ma ricorda che sei mia.
Banane, lampone, chi c'era con te?
Chi c'era stasera?
Io sono il tuo amore, sei solo.
Di avventure è una nuova distrazione, poi vorrei telefonare, mi dovrei un po' sfogare, è che sono assai nervoso, sono le due, tu sei lontana, quasi quasi cado in piedi, vado a casa di Marie. Ho sentito l'ascensore, gira chiave nel portone, faccio finta di dormire e tu invece vuoi parlare. Sono stata a chiacchierare, ore, ogni tanto sai ci vuole, hanno tutte dei problemi, per fortuna io a te amore.
Banane, lampone, chi c'era con te?
Chi c'era stasera?
Io sono il tuo amore, sei solo.
Jahr Espresso, das ist das Thema heute im Treffpunkt auf DRS1. Das Konsummagazin auf DRS1, eben Espresso, 24 Jahre Jubiläum. Das heisst hier 20 Jahre Geschichten, 20 Jahre Themen, die die Leute bewegen. 20 Jahre Finger aufheben, Einspruch erheben und 20 Jahre ganz genau hinschauen. Lassen wir nochmal zurück auf Espresso-Beiträge mit einer Collage. Eine Collage, die dort anfängt, wo die Post noch die PTT war.
Dann kann man sich bei der PTT Fernmeldekreisdirektion melden.
Espresso schaut euch in dieser Woche verschiedene Kochtöpfe und Fressnäpfe.
Das kann doch nicht der Geschmack der breiten Masse sein, so eine Pampe.
Ich sehe nicht ein, warum man sich nicht eine Unterschrift geben kann, wenn ich jetzt 70 bin.
Wir haben Grill aufgebaut, die klassischen Kugelgrill haben wir hier, wo die Leute einmal auf den Balkon haben oder im Schrebengarten. Wir haben ein bisschen professionelleren Grill und wir haben vor allem ganz viel Grill-Equipment.
Und wenn einmal ein WC noch offen ist, geht man eigentlich lieber wieder nicht rein, wenn das Wasser oben aufschwimmt.
Die Toilette ist hochkomplex und wir haben dort auch eine Taskforce eingesetzt im letzten Herbst, damit wir dem Herr werden können.
Zum Schluss noch das Wort vom Fachmann. Wie stehen die Zelte?
Die stehen tipptopp.
Zelte stehen noch und Espresso gibt es noch seit 20 Jahren. Bei mir jetzt die Redaktionsleiterin vom Espresso, Karin Rüffli. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Themenpalette die ist breit. Sie haben es wieder gehört in dieser Collage. Welche sind denn für euch so Highlights gewesen in der Espresso-Geschichte?
Es ist noch schwierig, bei 5400 Sendungen und 20 Jahre Espresso da, die Highlights aufzuzählen. Ich würde sagen, Highlights sind immer dann, wenn Espresso wirklich etwas bewegen kann, etwas in Gang setzen. Wir haben ja Beispiele jetzt schon gehört. Und das kann im Kleineren sein, also wo vielleicht jetzt wie Frau Grabherr direkt davon profitieren können. Andere Hörerinnen und Hörer wissen dann, was sie für Recht haben zum Beispiel. Wenn wir recherchieren, kann es aber auch dazu führen, dass zum Beispiel eine Internetseite geschlossen wird. Das ist schon passiert, dass eine Schweizer Seite von einer Apotheke, die rezeptpflichtige Medikamente verkauft hat. Und aufgrund von unserer Recherche haben die Behörden gesagt, nein, das geht nicht, das verstößt klar gegen das Gesetz. Und dann ist die Seite zugegangen. Das ist so ein Beispiel. Oder viele mögen sich vielleicht noch erinnern, wo 2006 Grossverteiler Gratis-Kreditkarten auf den Markt gebracht haben. Viele Leute haben sich geärgert, dass sie 100 Franken um die 100 Franken Jahresgebühr zahlen und wo die Kreditkarten gekommen sind, haben natürlich ganz viele Leute aufgeschnauft und haben dann so eine Karte wollen. Und gleich darauf haben wir Post bekommen, und zwar nicht nur einen Brief, sondern mehrere, und haben dort festgestellt, dass Leute, die bereits pensioniert sind, also die AHV beziehen, keine so Karte haben bekommen, wenn sie eine haben wollen. Obschon sie eigentlich genug Geld hätten gehabt und das verantwortbar wäre gewesen, dass sie so eine Karte hätten bekommen. Wir sind dem nachgegangen und dann ist herausgekommen, dass bei der Bonitätsprüfung, dass man quasi nur angeschaut hat, was kommt bei denen für Geld rein, also nur die AHV. Und aufgrund von dieser Zahl sind ganz viele Leute abgelehnt worden und keine so Karte bekommen. Und unsere Recherche hat dann insofern das bewirkt, dass man bei diesen Antragsformularen nachher auch das Vermögen hat abgefragt und durch das nachher eben mehr Leute von so einer Karte können profitieren können, von so einer günstigen Kreditkarte.
Also das ist eine Geschichte, die zu reden gegeben hat und wo die Formulare dann angepasst worden sind. Der Nutzwert ist auch immer etwas Wichtiges von der Geschichte im Espresso. Der Nutzwert nicht nur für einzelne Hörer, sondern eben für möglichst viel. Wie definiert ihr denn den Nutzwert?
Ich glaube, die Konsumwelt die ist heute so kompliziert. Und wenn wir dazu beitragen können, dass jemand weiss, auf was er muss schauen muss bei einem bestimmten Produkt, oder auf was es darauf ankommt, wo kann er sparen zum Beispiel, dann ist das nutzwert. Und wir haben zum Beispiel auch schon so Serien gehabt, es hat mal einen Energiecheck gegeben, analog zum Energiecheck, auch einen Versicherungscheck. Und dort ist es genau um das gegangen. Wir wollten den Leuten zeigen, wo sie sparen können. Beim Energiecheck war es so, dass Hörerinnen und Hörer sich bei uns bewerben konnten, sagen, jawohl, ich hätte gerne, dass Espresso zu mir kommt mit einer Fachperson und mal schaut, wo kann ich Energie sparen und damit natürlich auch Geld.
Und so hat das tönt bei diesem Energiecheck.
Also das war der Ausgang früher aufs WC, das Plumpsklo, eine ganz alte Tür und verhebt sicher nicht punkto Kälte.
Da hat sie absolut recht, wie die Wärmekamera von der Giuse Toni zeigt.
Also ich sehe, dass die Oberflächentemperaturen von dieser Tür tief sind. Das sind 13, 14 Grad. Und unten bei der Tür, es gibt undichte Stellen, wo die Temperatur 8 Grad ist. Und das könnte ein Zeichen sein, dass dort die Tür undicht ist.
Das haben natürlich lange nicht alle können profitieren, dass wir zu ihnen heimgekommen sind mit so einer Fachperson. Das hat den Rahmen natürlich gesprengt, aber es hat natürlich dort auch wichtige Informationen gegeben, die man bei sich selber nachher mal können überprüfen konnte. Was kann ich machen? Zum Beispiel eine Stromsparschiene installieren, wo ich dann nachher weniger Strom damit brauche. Uns ist aber auch wichtig, nebst dem Nutzwert, dass wir wirklich bei den Leuten sind und auch merken, wo das der Schuh drückt. Beispiel im Herbst 2009 zum x-ten Mal sind Krankenkassenprämien aufgegangen und man hat so gespürt im Publikum, dass die Leute so ein bisschen ratlos sind und irgendwie jetzt zahlen wir schon wieder mehr Krankenkassenprämien und in der Politik passiert wie nichts. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, okay, jetzt fragen wir mal unsere Hörerinnen und Hörer, wo dass sie Möglichkeiten sehen zum Sparen, dass man die Gesundheitskosten kann oben runterbringen kann. Sie haben dann ganz viele Ideen bekommen, wirklich gute Ideen, die haben wir dann zusammen angeschaut mit der CVP-Nationalrätin, mit der Ruth Humbel und mit dem Gesundheitsökonom Heinz Locher. Die haben die Vorschläge quasi bewertet und Frau Humbel hat dann noch versprochen, sie nehmen die Vorschläge mit ins Parlament. Und ein halbes Jahr später oder dreiviertel Jahr später haben wir natürlich dann wollen wissen, was ist jetzt daraus geworden?
Ihr habt ja als Politikerin, als Parlamentarierin Instrument, wie zum Beispiel eben so eine Motion zum Beispiel, um Ideen einzubringen. Was habt ihr dort eingebracht jetzt noch von den Ideen der Hörerinnen und Hörer?
Ja, also bei den Hörerinnen war ja die Medikamentenkostenfrage eine zentrale Frage. Und da dürfen wir zuerst einmal festhalten, das ist der Bereich, auch der einzige Bereich, wo wirklich substanziell etwas gegangen ist, dass wir Einsparungen haben in dem Jahr von etwa 600 Millionen Franken. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Also was angesprochen wurde, ist auch eine Packungsgrösse, wo man je nachdem Bedarf hat nach Grosspackungen oder auch nach Kleinpackungen. Ich denke, dort besteht noch Handlungsbedarf. Ich habe dem Bereich auch eine Motion gemacht. Wie auch die Frage der Margen, sollen die Ärzte und Leistungserbringer vor allem über die Margen verdienen oder über ärztliche Leistungen? Also dort, glaube ich, auch haben wir noch Handlungsbedarf, als die Margen angepasst werden kann.
Die CVP-Nationalrätin Ruth Humbel war das, die deren 6 Hörerinnen und Hörer die Vorschläge von ihnen direkt ins Parlament gebracht hat. Karin Rüffli, dir als Redaktionsleiterin vom Espresso, die sich tagtäglich mit so Konsumthemen beschäftigt, wie kauft ihr eigentlich ein? Also seid ihr irgendwie völlig, ja, man sagt, deformiert professionell? Also schaut ihr immer auf das Kleindruckte, geht mit der Lupe alles lesen? Wie sieht das bei euch aus im Konsumalltag?
Also ich laufe sicher mit einem geschärften Blick durch meinen Konsumalltag. Aber ich hoffe, das machen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer auch. Wenn sie Espresso gelost haben, sie wissen mehr. Sie wissen, auf was sie müssen schauen müssen. Und ich denke, genau gleich geht es mir auch. Mir persönlich hat es natürlich schon ein bisschen geprägt, dass ich zum Beispiel, wenn ich bei unserer Kantine esse, esse bewusst nur Fleisch, das aus der Schweiz kommt. Das ist jetzt mir persönlich ein Anliegen. Und ich lese Verträge natürlich gut durch. Aber ich muss auch sagen, wenn ich im Konsumalltag mich bewege und irgendwo in einem Laden bin und eine super tolle Bedienung, eine kompetente Beratung bekommen habe, dann sage ich das auch. Und ich finde, das ist genauso wichtig, dass man den Leuten auch ein Feedback gibt und eben nicht nur immer sagt, was schlecht ist.
Merci vielmals, Karin Rüffli. Wir hören euch dann später in der Sendung nochmal. Wir machen ja während dem Treffpunkt heute einen Espresso-Beitrag. Mal schauen, wie so ein Beitrag entsteht. Wir sind dran, seit kurz nach der 9. Wie weit es der Redakteur im Moment ist, das wollen wir noch herausfinden vor den Nachrichten hier im Treffpunkt.
Stacked against you, girl, get back in bed.
I feel lucky. I feel lucky, yeah.
No Professor Doom gonna stand in my way. I feel lucky today. To the clerk, the pot's 11 million, so I called
to work, I bought a pack of Camels, a burrito, and a Parks. Crossed against the light, made a beeline for the park. The sky began to thunder, wind began to moan. I heard a voice above me saying, girl, you better get back home. But I feel lucky. Lucky today. Now 11 million later, I was sitting at the bar. I'd bought the house a double and the waitress a new car. Dwight Yoakam's in the corner trying to catch my eye. Lyle Love is right beside me with his hand upon my thigh. Moral of the story is simple but it's true. Hey, the stars might lie, but the numbers never do. I feel lucky. Today.
Wir reden über Espresso und schauen auch hinter die Kulissen vom Espresso, heute im Treffpunkt auf DRS1. Wir machen live einen Beitrag während dieser Sendung, einen Espresso-Beitrag. Ein Hörer hat uns geschrieben, er hat, was ganz viel Schnee hatte, wollte parkieren, hat parkiert, hat aber die Markierung nicht gesehen, also hat nicht gesehen, was sein Parkplatz für eine Nummer hat, wo dort Schnee drauf gelegen ist. Darum hat er kein Ticket gelöst und hat dann gleich aber einen Bus bekommen. Crispin Zimmermann, Espresso-Redakteur, die geht dieser Geschichte nach, seit etwa nach den 9. Wo steht er im Moment?
Ja, wir sind zumindest drin. Ich habe nochmal mit dem Herrn Witt geredet und auch an der Polizei Zofingen angerufen und mir den Fall bestätigen lassen. Stimmt also, was da war? Darum können wir weiterfahren in dem Fall. Ich habe beide Gespräche aufgenommen auf dem Computer. Es ist viel Arbeit, die man jetzt am Anfang muss machen mit Telefonieren und Gesprächen aufnehmen. Es sind mehrere Minuten Text, die man dann da hat. Und jetzt geht es daran, das mal ein bisschen zu stückeln, das ein bisschen zu schneiden auf dem Computer, wie wir sagen. Und ich hole mir auch noch via Telefon den Rat von unserer Rechtsexpertin hin, der Doris Longo, weil es da ums Verkehrsrecht geht. Und das sind jetzt die weiteren Schritte, die passieren, wo man sich dann mal ein Bild machen kann, in welche Richtung geht der Beitrag.
Und ob der DRS1-Hörer Recht bekommt, ob er die Bus nicht muss zahlen oder ob er sie gleich muss zahlen, das erfahren wir noch heute im Treffpunkt und der ganze Beitrag morgen Morgen auf DRS1 natürlich im Espresso. Herzlich willkommen zu der zweiten Stunde Treffpunkt auf DRS1. Vor 20 Jahren hat das Café Grème in der Deutschschweiz etwa 2,60 Franken gekostet. Heute kostet es 3,95 Franken. Das Espresso hingegen hat gegen noch gleich viel Wert. Auch das fürs Ohr. Gegen nach der Nacht berichtet Espresso da auf DRS1 kritisch über Themengebiet Konsum, Geld und Arbeit. Und das seit genau 20 Jahren. Wir feiern heute das Jubiläum. Hoch die Tässchen. Am Mikrofon Simon Holliger.
My sweet Lord.
DRS1 mit dem Treffpunkt. Wenn das Telefon läutet und Espresso dran ist, dann heisst das für die Mediensprecher im Land, es gibt Arbeit. Dann müssen sie die Hose, müssen Anfragen beantworten, müssen Probleme kommentieren, Unstimmigkeiten erklären. Zum Beispiel der Pressesprecher von der SBB, der Reto Kormann. Wenn man ihn fragt, welche Espresso-Fälle ihm als erstes in Sinn kommen, dann sagt er:
Ja, wir kommen vor allem zwei in Sinn. Einer hat mich vor allem dieses Jahr beschäftigt. Das war die Diskussion wegen der Preise der Gemeindetageskarte. Und der andere Fall, der in schöner Regelmäßigkeit immer wieder gekommen ist, ist halt auch ein menschliches Bedürfnis. Das sind Toiletten, also entweder Toiletten in den Zügen oder Toiletten auf den Bahnhöfen. Über das Thema kann man fast so ausführlich diskutieren, wie das der Herr und Frau Schweizer auch gerne macht über das Wetter.
Bei mir im Studio ist jetzt der Mediensprecher von der Migros, der Urs-Peter Neff. Seit 9 Jahren ist er in diesem Amt. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Huliga.
Herr Neff, was geht euch durch den Kopf, wenn Espresso anläutet?
Dann ist es ein schöner Tag. Dann haben wir irgendetwas gemacht, das irgendjemand bewegt und wir sind gefordert.
Das ist jetzt aber positiv ausgedrückt. Es gibt auch Arbeit für euch.
Man muss Verständnis haben für Journalisten, die fragen, vor allem in einer Medienstelle. Und für das sind wir ja da. Wir sind da, um den Spagat zu machen zwischen dem Unternehmer und den Bedürfnissen der Kunden, die schlussendlich auch Zuhörerinnen und Zuhörer sind.
Aber nervt es noch manchmal schon?
Es gibt Themen, die einem nerven. Jede Weihnachten Lachs, jede Ostern irgendwelche, wer produziert welche Eier. Es gibt ein paar stehende Themen, wo man dann weiss, es ist jetzt langsam geht's wieder richtig die Zeit, jetzt kommen die Anfragen wieder.
Aber dann wisst ihr die Antworten auch schon in dem Fall, bei diesen Themen?
Leider sind eher sehr oft die Antworten immer die gleichen. Das heisst, irgendjemand hat die Arbeit noch nicht richtig gemacht. Wir haben also immer noch Probleme mit gewissen Produkten, obwohl wir uns bemühen. Aber das sind Themen, die auf der Hand liegen und da müssen wir halt Antwort geben.
Was sind denn Beispiele, so ein besonderes, die Sie in Erinnerung geblieben aus den letzten Jahren?
Also ganz stark in Erinnerung bleibt mir ein Ereignis, das jetzt auch in dieser Jubiläumswoche vom Espresso ganz sauber gestanden ist. Das ist die Kreditkarte, die gebührenfreie Kreditkarte, wo am Anfang wahnsinnig viel Wellen geworfen hat, wo wir auch überrascht worden sind. Wir haben das Gefühl gehabt...
Müssen wir schnell erklären nochmal, was passiert ist? Wir haben schon gehört in der ersten Stunde, also dass Leute, die AHV beziehen, die nicht bekommen haben, weil das Formular nicht richtig war, dass man nicht das Gefühl hatte, die entsprechen der Bonitätsprüfung nicht.
Das Formular ist schon richtig.
Excuse.
Das Formular ist schon richtig, weil man hat nach dem Einkommen gefragt. Und was man nicht beachtet hat, ist, dass pensionierte Leute kein Einkommen mehr haben. Also dort gibt es keine Zahl drin. Und bei der Bonitätsprüfung, die hätten ein Vermögen haben von mehreren Millionen. Und die sind bei der Bonitätsprüfung einfach durchgeflogen. Und dann hat es so den Eindruck gegeben, und dort ist dann auch das Espresso aufgestiegen, nicht nur das Espresso, auch andere Medien. Und dann gesagt, die alten Leute kommen keine Kreditkarten über. Und das ist dann eine Aufgabe, die wir lösen müssen.
Und wie geht das? Also wie löst ihr so eine Aufgabe ganz konkret jetzt bei diesem Fall? Was sind dann einfach Schritte abgegangen hinter den Kulissen bei euch?
Es kommt sehr darauf an, was für ein Thema das ist. Wenn es so ein easy Thema ist, ein leichtes Thema, dann haben wir sehr oft durch unsere Erfahrung auch schon Antworten parat oder wir wissen, dass das Thema kommt und dann schon vorrecherchieren. Und wenn es überraschend ist, aber auch bei anderen Anfragen, da überlegen wir uns, nehmen es auf und überlegen uns, wer kann uns welche Antwort geben. Ist es jemand vom Marketing? Ist es jemand von den Lieferanten? Ist es jemand, wo zum Beispiel, wenn es darum geht, welches Fischsortiment hat Migros, dann kann ich das schnell abklären, kann mich schlau machen, kann Auskunft geben und wenn eine Anfrage kommt, wir möchten einen Beitrag machen über Fischfarmen in Vietnam, da sage ich, da bin ich der Falsch, da muss nicht den Mediensprecher haben. Wir haben einen Chef, Fischeinkäufer, der ist vor Ort gewesen, der kennt die Situation, dann versuchen wir mit dem Journalist zusammen ein Briefing zu machen, sodass der nachher, der Fachmann gegenüber den Zuhörerinnen und Zuhörern, mit seinem grossen Know-how und seiner Erfahrung kann man erzählen, wie es vor Ort aussieht.
Und wie ist denn mit diesen Fachmann und Fachfrau im Betrieb? Haben die immer Verständnis, wenn die kommen und sagen, jetzt geht für die Medien, dann müsst ihr Stellung nehmen?
Nein, die haben immer das Gefühl, muss man da etwas sagen und wieso muss man etwas sagen? Und die Medien sind für die manchmal nervend. Aber eben, ich habe es am Anfang gesagt, man muss Verständnis haben für die Arbeit vom Journalist. Ihr fängt am Morgen an, habt ein leeres Tape und am Abend sieht etwas drauf sein oder in einer Live-Sendung sieht etwas kommen. Und da sind wir halt mittels Leute zwischen dem Unternehmen und den Zuhörerinnen und Zuhörern und versuchen da interessant und wahrheitsgemäß können Antworten zu geben.
Und gehört denn für euch der Konsum vom Espresso zum Tagesprogramm?
Ich bin ein Pendler im Auto und ich geniesse Espresso jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit.
Wie ist denn, wenn ihr zurückschaut auf die Medienarbeit, jetzt eben, ihr seid seit 9 Jahren im Amt, jetzt bei der Migros, seid vorher schon bei der Swissair gewesen, auch in der Medienstelle. Wie hat sich denn die Medienarbeit verändert?
Also die Medienlandschaft hat sich vor allem verändert. Es ist immer mehr Druck auf die Medien, es ist immer weniger Geld vorhanden. Journalistinnen und Journalisten haben immer weniger Zeit, um sich um ein Thema widmen, zum Recherchieren, zum Hintergrund recherchieren. Und da gibt's manchmal Situationen, wo man den Kopf schüttelt und sagt, wie kann man so etwas fragen? Wenn man auf dem Internet gewesen wäre, hätte man die Antwort schon können bekommen.
Gibt's irgendeine Geschichte, die dir gerne mal noch würdet im Espresso hören?
Ich würde mal gerne im Espresso positive Geschichten hören. Also, für was Migros alles gut macht. Und wir kommen natürlich immer dran, wenn irgendetwas nicht so gut ist. Und wir kommen selten dran, wenn etwas gut ist.
Aber Espresso bringt ja auch Serviceleistungen, oder? Und ihr könnt ihr dann aber auch Stellung nehmen, wenn irgendetwas nicht gut ist.
Ja, und es hilft uns sicher auch, unsere Arbeit besser zu machen. Mit uns meine jetzt nicht nur Mediensprecherinnen und Mediensprecher, sondern eben auch das Unternehmen selber. Das Espresso hat sicher eine ganz wichtige Aufgabe. Und wenn sie Missstände aufdeckt, dann liegt es an uns, die Missstände zu beheben. Und es liegt dann auch an uns, eben herzustehen. Also wir können nicht nur Waren verkaufen, wir müssen auch, wenn wir etwas nicht gut gemacht haben, herzustehen. Und halt eben Antworten geben. Und das ist für gewisse Leute manchmal ein bisschen schwierig, da, ich sage, die Hosen runterlassen und halt auch mal einem Fehler zugestehen. Aber ich denke, das schafft auch Vertrauen bei den Kundinnen und Kunden, wenn sie sehen, aha, das Unternehmen hat etwas gesehen, das Unternehmen verbessert etwas, verändert etwas, wo wir am Schluss wieder profitieren können.
Merci vielmals, Urs-Peter Neff, Mediensprecher von der Migros. Und wenn man sich ja zu Unrecht kritisiert fühlt und wenn man findet, die Berichterstattung im Espresso, die ist jetzt nicht richtig gewesen, hat man ja auch Gelegenheit, sich zu wehren, zum Beispiel bei der Ombudsstelle von der SAG. Wie das funktioniert, über das reden wir nach der No Mercy. Im Radio sagen sie, mein Unternehmen verspreche falsche Sachen und führe Konsumenten hinter das Licht. Das finde ich falsch, ich finde mich ungerecht behandelt. Was kann ich machen? Dann kann man sich wehren. 20 Jahre Espresso, das heisst auch 20 Jahre kritischer Journalismus. Und da eckt man auch an, da gibt es Leute, die sich zu Unrecht kritisiert fühlen oder nicht zufrieden sind mit der Berichterstattung. Für so Fälle gibt es die Ombudsstelle der SRG mit dem Ombudsmann Achille Casanova. Er ist eine Art Vermittler zwischen Publikum und Medienschaffenden. Wenn jetzt einem ein Beitrag nicht passt, was kann man da machen? Als erstes empfiehlt Achille Casanova den direkten Kontakt mit der Redaktion, also das Gespräch suchen. Und wenn ihm das nicht weiterbringt, dann kann man innerhalb 20 Tagen eine Beanstandung an Ombudsmann einreichen. Da drin muss man schriftlich begründen, wieso dass man mit dem Inhalt einer Sendung nicht zufrieden ist. Der Ombudsmann nimmt das zur Kenntnis, redet mit der Redaktion und lässt sich die Sendung genau an. Und dann entscheidet er, ob die Beanstandung gerechtfertigt ist oder nicht. Und er macht das nach bestimmten Kriterien, wie er mir erzählt hat, der Achille Casanova.
Hier spielen zwei Kriterien die Hauptrolle. Das erste ist das sogenannte Sachgerechtigkeitsgebot. Das heißt, ob sich das Publikum eine eigene Meinung über ein Thema bilden konnte. Das zweite ist das Vielfaltgebot. Ich muss beurteilen, ob die Vielfalt der Ereignisse und Ansichten angemessen zum Ausdruck gebracht wurde oder nicht, wie im Gesetz vorgesehen ist. Und spätestens 40 Tage nach der Einreichung der Beanstandung berichte ich den Beteiligten schriftlich über die Ergebnisse meiner Abklärungen.
Und danach, also wenn Sie jetzt diese Beanstandung als ungerechtfertigt empfinden oder ablehnen sozusagen, kann man ja als Betroffener diesen Fall noch weiterziehen an die unabhängige Beschwerdeinstanz. Was passiert dann dort mit meiner Beanstandung?
Ja, die Ombudsstelle wurde 1991 im Radio- und Fernsehgesetz geschaffen, gerade um die unabhängige Beschwerdeinstanz zu entlasten. Dieses Ziel wurde weitgehend erreicht, denn sehr wenige Beanstandungen werden an die UBI weitergeleitet.
Was heißt sehr wenige? Kann man das quantifizieren?
Ja, man kann sagen, vielleicht so 5-6% der Beanstandungen werden weitergeleitet. Und muss man sagen, dass Ombudsstelle und UBI eine andere Aufgabe haben. Die Ombudsstelle hat keine Entscheidungs- oder Weisungsbefugnisse. Sie kann höchstens, wie ein Friedensrichter, Empfehlungen abgeben. Die UBI dagegen kann wie ein Gericht Maßnahmen ergreifen oder beantragen.
Maßnahmen, die zum Beispiel wären?
Die Maßnahme wäre, dass die Redaktion zu sorgen hat, dass zum Beispiel, wenn eine Kritik ausgesprochen wird, die Gegenpartei auch angehört wird und wiedergegeben wird.
Jetzt feiert Espresso dieses Jahr das 20-Jahr-Jubiläum, eine Sendung, die auch kritisch berichtet, die hinterfragt, die nachhakt. Wie erleben Sie von der Ombudsstelle die Zusammenarbeit mit Espresso?
Also ich muss sagen, das ist sehr wenig Gelegenheit hatte, zusammenzuarbeiten, weil sehr wenige Beanstandungen Espresso-Beiträge betrafen. Und dies zeugt von mir aus, von der Qualität dieser Sendung.
Sind Ihnen Beispiele von Beanstandungen haften geblieben?
Ja, ich erinnere mich vor ein paar Jahren an eine Beanstandung betreffend die Kontrolle der Qualität von chinesischen Spielzeugen. Ein Zuschauer monierte dabei, die Sendung hätte bei ihm einen konfusen Eindruck hinterlassen. Er hätte gerne gehabt, wenn diese Frage noch vertieft behandelt wurde. Dies hätte aber den Rahmen der Sendung gesprengt und ich konnte somit die Beanstandung als unberechtigt beurteilen.
Und der Hörer war dann zufrieden damit?
Ich gehe davon aus, weil der hat die Beanstandung an die UBI nicht weitergeleitet.
Haben Sie so ein Gespür dafür entwickelt mittlerweile, bei welchen Themen die Zuhörer und Zuhörerinnen besonders sensibel reagieren?
Ja, ich glaube, das Publikum ist vor allem auf Informationssendungen besonders sensibel. Fast die Hälfte der Beanstandungen monieren, dass eine Sendung unsachgerecht oder politisch tendenziös war. Neuerdings werden aber häufig auch satirische Sendungen kritisiert. Und dabei genießen gerade solche Sendungen von den sogenannten Satire-Privileg. In Anwendung der Meinungsäußerung und Kunstfreiheit lässt die Praxis in satirische Sendungen sehr vieles zu, was in nicht-satirische Sendungen nicht mehr zulässig wäre. Viele Leute haben aber mit dieser großzügigen Praxis etwas Mühe und nehmen die satirischen Pointen allzu ernst.
Satire, die mehr Spielraum hat als Informationssendungen. Wenn Sie jetzt auch ein bisschen zurückschauen auf Ihre Amtszeit, die ja noch nicht 20 Jahre beträgt, wie Espresso alt ist, aber was stellen Sie fest? Also reagieren die Zuhörer heute schneller als zu Beginn Ihrer Zeit als Ombudsmann bei der SRG?
Ja, ich bin Ombudsmann seit etwas mehr als 5 Jahren, aber ich glaube es nicht, dass die Leute schneller oder sensibler reagieren als früher. Auch wenn ich feststellen muss, dass die Polarisierung der Schweizer Politik auch eine Zunahme der politisch bedingten Beanstandung geführt hat. Den ständigen Streit zwischen den Parteien, links, rechts und SVP und der CVP und so weiter, spiegelt sich auch in der Begründung einzelner Beanstandungen wider.
Wie haben Sie es persönlich, Herr Casanova? Wann hören Sie Espresso?
Ich muss sagen, dass mit dem Alter bin ich leider ein Frühaufsteher geworden. Ich nehme mein Espresso bereits um 7 Uhr morgens, natürlich mit den Radionachrichten. Um 20 nach 8 bin ich meistens schon unterwegs und kann somit Espresso eher selten verfolgen. Wenn das passiert aber, schätze ich immer die Kunst von den Espresso-Machern, wichtige Konsumententhemen kurz und verständlich zu behandeln. Und meine Empfehlung? Weiter so, auch damit ich weiterhin wenige Beanstandungen behandeln muss.
Weiter so, sagt der Ombudsmann von der SRG, der Achille Casanova. In diesen 20 Jahren hat sich ja in der Konsumwelt einiges da. Die Macht der Konsumentinnen und Konsumenten, die hat sich verändert. Sie ist grösser geworden. Welche Rolle da die Konsumentensendungen spielen, wie zum Beispiel Espresso, das weiss ein Experte für Marketing. Im Moment trinkt er gerade noch ein Espresso, aber nachher nimmt er eine Stellung.
Millions de mètres cubes de béton armé, des stars et des pubs pour nous faire rêver. On vend des idoles, les chiens, les bagnoles. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On nous pousse sur l'escalator, parmi tous les conquistadors. Mais qui s'arrête sur le bord du chemin? N'a personne pour lui tendre la main. Et nous voilà. On y va, on y va. Et dans
ce monde immense comme un supermarché où tout le monde pense qu'on peut tout acheter. Nous voilà, on est là, on est là. Chacun vient faire son théâtre, comédien dans ce carton-pâte, où qu'on aille dans ce jeu vidéo, au mitraille on est tous des héros. Et nous voilà, on y va, on y va, au bout de ce grand jeu à la fin du tunnel, on sent derrière les yeux une clarté nouvelle. Nous voilà, on y croit, enfin du millénaire. C'est vrai qu'on y voit clair, depuis qu'on espère. Something made
next mistake heart over mine. Yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. But tell me why every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay while I'm trying to say heart over mine. Yes, I'm my father's son. Yes, I'm my father's son.
Der Joe Cocker auf der DR1 im Treffpunkt. Seit 20 Jahren gibt es Espresso, seit 37 Jahren der Kassensturz im Fernsehen. Sendungen, die sich stark machen für die Anliegen der Konsumentinnen und Konsumenten. Man könnte da eigentlich annehmen, dass auch die Macht der Konsumenten wegen solcher Sendungen gestiegen ist, also heute grösser ist als früher, als es solche Sendungen noch nicht gegeben hat. Ist das so? Ich begrüße den Carrie Steinmann. Er ist Dozent für Marketing an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Grüße dich, Herr Steinmann.
Guten Morgen.
Der Konsument, Konsumentin vor 20 Jahren und der Konsument, Konsumentin heute. Wer ist da mächtiger?
Also definitiv der heute. Der hat ganz andere Möglichkeiten, sich mit Firmen in Verbindung zu bringen, mit Firmen oder mit Organisationen austauschen, zu kommunizieren, sich vor allem untereinander, und das ist die grosse Macht der Konsumenten, dass es nicht einen allein ist, sondern dass man Gruppen bilden kann, zum Teil sehr grosse, mächtige Gruppen oder auch spielerische Gruppen, die, sagen wir, positive Absichten haben und nicht einfach nur kritisieren. Also die Macht heisst ja nicht nur, dass man negativ ist, Macht kann auch sehr positiv ausgeführt werden. Und das ist über die sogenannten sozialen Netzwerke heute natürlich möglich, wo vor 20 Jahren es das nicht gegeben hätte, hätte man schon müssen wirklich physisch sich organisieren in irgendeinem Verein. Das hat es ja dann schon gegeben, Fanclubs und so, das hat es immer schon gegeben. Aber es ist natürlich viel, viel schwieriger und mühsamer gewesen. Heute geht das über soziale Netzwerke, also über Online-Medien, und das geht einfach und schnell, dann ist man organisiert.
Macht uns mal ein Beispiel, wie das konkret so abläuft, wenn sich jetzt so Konsumierende zusammentun.
Es hat in letzter Zeit, hat man es können lesen, hat ein schönes Beispiel gegeben. Es hat, glaube ich, seit 1994 oder 95, ich mal mich täuschen, von Zweifel, Chipshersteller Zweifel, hat es die Zwiebelringli nicht mehr gegeben. Die hat man dann eingestellt, weil es ist nicht mehr erfolgreich gewesen. Wir kennen die alle, wahrscheinlich als Kind fast damit aufgewachsen. Und er hat man die eingestellt gehabt, und vor einem Zeitchen, vor etwa einem Jahr, hat sich eine Facebook-Gruppe organisiert.
Also Facebook, die wir noch schnell erklären, das ist das Netzwerk auf dem Internet, wo Leute ein Profil drauf tun und sich nachher zusammenschliessen mit anderen,
genau,
Leuten.
Genau, dort hat sich eine Gruppe zusammengetan, wo Interessenten, die gesagt haben, wir wollen die Zwiebelringli wieder haben. Und das hat sich dann ausgeweitet, bis es über 10'000, 12'000 Leute waren, die gesagt haben, komm jetzt, mach das Zeug wieder führen. Und nachher hat Zweifel darauf reagiert und hat gesagt, gut, mit uns wiederherstellen. Und das Charmante daran war, wo man die Maschinen angelassen hat am ersten Tag, wo die neu produziert haben, das Rezept müssen natürlich ein bisschen anpassen, die heutigen Geschmacksveränderungen. Wo man die Maschinen angeworfen hat, haben ein paar Repräsentanten von dieser Gruppe können dabei sein, quasi den roten Knopf drücken. Und jetzt gibt es das wieder. Und das ist nur, in Anführungsstrichen, nur zustande gekommen, weil sich die organisiert haben und gesagt, wir wollen das wieder haben.
Das Das ist das Beispiel in der Schweiz innen. Gibt es so über die Grenzen aus? Also, dass sich wie über mehrere Länder Leute zusammentun, für sich zu wehren gegen irgendetwas?
Das gibt es. Das gibt es zum Teil ganz global. Also, dass es wirklich funktioniert, länderübergreifend. Der Computerhersteller Dell hat vor ein paar Jahren Probleme gehabt, technische Probleme. Und haben sich die Leute zusammentan, haben wirklich grossen Druck auf da agitiert, weltweit. Und haben also Tausende, Hunderttausende von Leuten haben Druck auf da. Und dann hat man dort müssen einfach einlenken und Verbesserungen machen. Hat das funktioniert? Also der Konsument hat fast wie eine politische Partei heute, hat er effektiv einfach Möglichkeiten, Druck aufzutun. Wie gesagt, positiv oder negativ, wenn sie ihm nicht zufrieden sind. Und dann entsprechend sich zusammenzutun und miteinander etwas zu erreichen, was einen allein verloren wäre, oder? Das heisst aber nicht immer, eben, ich werde das gerne unterstreichen, dass es eben nicht immer nur kritisch muss sein oder negativ muss sein, es kann auch sehr positiv sein, es kann auch neutral sein. Die Migros, unsere grosse Institution Migros hat eine Seite, also eine Webseite offen, die heisst Migipedia, die ist wie Wikipedia, das ist eine Enzyklopädie, also dort ist eine Produktenzyklopädie, wo man kann positiv und negativ diskutieren, Produkte bewerten, kritisieren, Anregungen aufgeben. Also die Firma, also die Unternehmung Migros tut sich quasi ein bisschen aufmachen und will den Dialog mit den Leuten haben.
Über das haben wir auch berichten können, im Espresso, über sehr diese gut. Seite.
Ja, die ist auch berühmt, genau.
Wie ist denn mit jetzt, sag ich mal, den klassischen Medien? Jetzt haben wir eben über die sozialen Netzwerke im Internet geredet. Welche Rolle haben denn jetzt so Sendungen wie zum Beispiel Espresso? Also, wenn die auch etwas dazu beiträgt, dass die Macht der Konsumierenden gestiegen ist?
Sicher, da gibt es einen Haufen Sendungen, wie diese Sendung hier oder im Fernsehen, eine Sendung Kassensturz, die seit Jahrzehnten das auch hat möglich gemacht, dass man dort, dass zum Teil sogar nur einzelne Konsumenten sich können melden mit einer krassen Fall, dann hat man das verfolgt und ist zum Teil ja halt auch dort ein bisschen Druck aufgemacht worden. Das ist sicher sehr wichtig, Stichwort Beobachter und wie die ganzen Medien heissen. Das ist auch eine richtige und eine wichtige Frage, die ihr hier stellt. Es ist überhaupt nicht so, dass es nur alles übers Netz muss gehen. Also nicht nur die neuen, sogenannten neuen Medien, sondern es gibt natürlich auch viel mehr klassische Medien, die die Fürsprecherrollen von Konsumenten übernehmen und dort hinten nachher sind und schauen, dass das eben auf richtige Bahnen kommt.
Und das Internet ist ja nicht nur ein Segen jetzt gerade auch für die Konsumenten, wo wir hinterlassen auf dem Netz so Spuren, die gerade jetzt Unternehmen auch wieder nutzen können, für gezielt Werbung zu machen zum Beispiel. Also ist das auch so ein zweischneidiges Schwert?
Auf jeden Fall ist es so. Ich meine, wenn man schaut, was jetzt Facebook, wir haben es erwähnt, die meisten Leute kennen die genauen rechtlichen Beschränkungen ja gar nicht und tun einfach ihre Sachen online stellen. Und Facebook tut sich ja vorbehalten, dass das ihnen dann gehört. Also sie haben jetzt Copyright an diesen ganzen Daten. Und ich will nicht wissen, was die in Zukunft planen, was sie plötzlich machen, wenn man kann, sagen wir, bestimmte Strukturen rausfiltern, Gemeinsamkeiten von Leuten definieren und dann die Adressen, die Daten einfach verkaufen. Aber wären natürlich ein Haufen Interessenten sind sicher vorhanden, die sagen, ich will quasi die Daten von Konsumenten überkommen. Und was sie genau damit machen, wir wissen es nicht. Und sie sagen es auch nicht. Aber ich sehe dort schon ein grosses Problem, dass die Leute quasi ihre Anonymität verlieren. Beispielsweise, wenn der, ich weiß auch nicht, wenn sich jemand bewirbt, mehr, wenn er arbeiten will, dann kann man eigentlich zuerst mal schnell auf Facebook schauen, was der so treibt, oder? Und da gibt es zum Teil interessante Bilder, zum Beispiel, die man anschauen kann.
Also Stichwort Datenschutz, sicher ein Thema, das Espresso auch in den nächsten 20 Jahren noch intensiv wird beschäftigen. Merci vielmals, Harry Steinmann, Dozent für Marketing an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und in die Zukunft schauen, die nächsten 20 Jahre, das wollen wir in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf dieser Seite.
In. So good on paper.
Wir schauen und hören zurück auf 20 Jahre Espresso, heute im Treffpunkt auf DRS1. Und in diesen 20 Jahren hat sich die Welt massiv verändert. Die Digitalisierung hat zum Siegeszug angetreten und hat auch Espresso beeinflusst. Bei mir Karin Rüffli, Redaktionsleiterin vom Espresso. Karin Rüffli, wie hat jetzt die Digitalisierung auch Themensetzung im Espresso geprägt?
Ja, die hat natürlich in den letzten Jahren wirklich Eingang gefunden bei uns im Espresso. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, da haben wir noch intensiv darüber diskutiert, wenn wir irgendwie über ein Handy oder Podcast diskutiert haben, soll man jetzt das bringen oder nicht. Sind da die Meinungen sehr auseinandergegangen, weil man gesagt hat, ja, unser Publikum, kann das mit Podcast etwas anfangen? Und ja, dort ein Müsterli dazu, dann, wo wir mit Podcast angefangen haben, das ist quasi die digitale Form. Früher hat man Kassetten gemacht oder CDs. Heute kann man das digital abladen, mitnehmen, im Zug hören, wenn man geht laufen zum Beispiel. Und dann haben wir das kommuniziert am Sender. Espresso gibt es auch als Podcast zum Abladen. Da hat unsere Frau geschrieben, die gesagt hat, können Sie mir bitte einen Podcast schicken? Und hat das frankiertes Rückantwort Couvert beigelegt. Also auf der anderen Seite gibt es dann noch Leute, die uns schreiben, die auch verblüffend dann wiederum ist. Da ist jemand, der erst kürzlich geschrieben hat, der gesagt hat, über Weihnachten, Neujahr fing ich auf meinem Notebook einen Virus ein. Plötzlich war der Bildschirm violett und eine fette rote Schrift informierte mich, dass mein Computer von Viren infiziert sei. Alle meine Programme außer dem Internet Explorer waren blockiert. Zudem wurde der Rechner extrem langsam. Und der Hörer, der hat sich dann selber probiert zu helfen, schreibt dann weiter, ich bin recht stolz, dass ich mit meinen 73 Jahren die Lösung schrittweise selber finden durfte. Also das zeigt so ein bisschen die Spannweite. Es gibt wirklich Leute, die sind in dieser neuen Welt noch nicht angekommen. Andere sind durchaus auch im höheren Alter schon sehr vertraut mit diesen neuen Medien und neuen Technologien. Und da müssen wir immer so ein bisschen Spagat machen und schauen, wo siedeln wir unsere Themen. Aber wir wollen ja auch zeigen, dass die Leute die Möglichkeit haben, da einzusteigen. Es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die nicht aufzuhalten ist. Und wir wollen dort so quasi den Steigbügel geben, damit die sich wirklich interessieren, da auch einsteigen können.
Und gleich gibt es dann gleich mal wieder den Vorwurf aus der Hörerschaft, dass man für gewisse Informationen, jetzt wo man im Espresso darauf hinweist, auf das Internet kann, und dort noch mehr Informationen überkommt und dann gehen wieder eben Hörerinnen und Hörer schreiben und sich ausgeschlossen fühlen, weil sie eben kein Internet haben oder sogar keinen Computer haben. Bei mir jetzt die publizistische Leiterin vom DRS1, Heidi Ungerer. Grüße, Frau Ungerer.
Guten Morgen miteinander.
Was sagen ihr diesen Hörerinnen und Hörern, die sich beklagen, die sich ausgeschlossen fühlen?
Also wir verstehen das sehr gut, weil ich denke, das ist so beim DRS1, dass man halt wirklich die Zweiteilung hat. Auf der einen Seite Leute, die Internetzugang haben und dann natürlich auch Leute aus dem älteren Publikumssegment, die vielleicht weniger Internetzugang haben. Wobei auch da gibt es immer wieder Leute, 70-Jährige oder auch drüber, die ja auch im Espresso immer wieder mitmachen, wenn es um digitale Themen geht. Und ich denke, man muss auch das ernst nehmen und wir schauen, dass es in der Regel bei Sendungen, wo auf der Homepage auch noch Zusatzinformationen zu haben sind, dass man die auch kann über das Radiofon beziehen kann. Das ist unser Hörservice über die Nummer 0848 80 80 80. Also dort kann man jederzeit auch Zusatzinformationen beziehen, wenn man eben keinen Internetzugang hat.
0848 80 80 80. Dann ein anderer Punkt, der auch irgendwie so ein bisschen kommt, kritisch aus der Hörerschaft, oder wo einfach fragt, könnte man denn das Espresso nicht wiederholen? Wir würden das gerne zweimal hören am Tag.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr schön, dass die Sendung so beliebt ist. Das höre ich gern. Und wir werden das überlegen, ob das vielleicht möglich ist. Wir denken da dran herum, aber es ist noch nicht entschieden im Moment.
Und sonst den Leuten, die das eben gerne hätten, eine Wiederholung, würde ich eben wirklich wärmstens empfehlen, sich in dieser neuen digitalen Welt probieren zurechtfinden, wenn man denkt, Espresso im November vom letzten Jahr, 144'000 Leute haben in diesem Monat allein die Sendung runtergeladen als Podcast, und wir sind mit dem Espresso, gehören wir zu den Top-Sendungen nebst dem Echo der Zeit und dem Maloney, also vom Zugriff auf die Zeiten, und es gibt tatsächlich einen Mehrwert auf dem Internet.
Ich will noch in die Zukunft schauen. Also wie tönt die Sendung in Zukunft? Man weiss, Fernsehen und Radio, wir haben fusioniert, wir haben zusammen da. Und im Zuge dieser Fusion sollen auch die Konsumredaktionen von Radio und Fernsehen zusammengeschlossen werden. Hey, die Jungen, warum will man die zusammentun?
Man will sicher Konsumsendungen mehr Bedeutung geben, auf der einen Seite. Das ist so, weil es ist ein Ventil für die Hörerschaft. Man sieht ja, dass die Sendungen seit vielen, vielen Jahren ganzen Haufen Erfolg haben und genutzt werden. Egal, wie stark sich auch die Form verändert hat. Das haben wir eigentlich heute jetzt im Treffpunkt sehr deutlich gehört. Das ist die eine Seite, noch mehr Bedeutung für die Sendungen, für den Inhalt von Konsumthemen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Synergien hinter den Kulissen, wenn man zwei Redaktionen zusammenlegt. Es gibt gemeinsamen Ideenaustausch, man hat mehr Kreativität zur Verfügung. Dann natürlich bis zur Zusammenlegung auch von Infrastruktur, von Büroinfrastruktur, wo man auch davon profitieren kann. Also ich denke, da gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten, die man bis jetzt nicht genutzt hat.
Tönen dann beide gleich? Also ist der Espresso dann einfach irgendwie ein tönender Kassensturz?
Nein, das kann man sicher nicht sagen. Das ist ganz wichtig, dass beide Sendungen ihre Profile werden behalten, weil Radio- und Fernsehsendungen sind zwei Paar Schuhe, das sind zwei ganz unterschiedliche Metiers, wenn man so kann sagen. Fernsehen ist Fernsehen, Radio ist Radio. Es gibt Synergien im Themenaustausch, dass man vielleicht auch ein Thema, das sehr wichtig ist, zum Beispiel im Kassensturz sieht und nachher einen Aspekt davon oder grosse Reaktionen aus dem Publikum im Espresso am nächsten Tag kann anziehen. Solche Synergien wird es sicher geben und die werden auch hörbar sein für das Publikum. Aber sicher wird jede Sendung ganz klar ihr Profil behalten. Das ist uns auch sehr wichtig.
Was erwartet ihr von Espresso in den nächsten 20 Jahren?
Ich bin kein Orakel, aber was man sicher kann sagen, das ist, dass sich weiterhin die Konsumsendung ganz stark wird verändern, mit den Bedürfnissen natürlich von den Konsumenten, und sicher die Leute viel grösseres Angebot werden zur Verfügung haben, eben über Internet, Facebook und so weiter, über die ganzen neuen Medien. Durch das wird auch alles viel unübersichtlich für Konsumenten, und ich denke, gerade darum braucht es weiterhin Sendungen wie Espresso oder auch einen Kassensturz, die aufklären, auf eine aufgeregte Art, wie das unser Stil ist natürlich. Und ich glaube, da werden wir weiterhin ganz wichtige Funktionen haben, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Espresso ausstirbt.
Merci vielmals, Heidi Junger, publizistische Leiterin von Schweizer Radio DRS1 und Karin Rüffli, Redaktionsleiterin vom Espresso. Was Espresso sicher bleibt, ist ein sauberes und faires Handwerk. Und wie das funktioniert, das zeigen wir nachher. Seit den 9 sind wir dran an einem Espresso-Beitrag. Wo das da jetzt steht, das werden wir noch herausfinden, ganz zum Schluss von der heutigen Sendung. Bella.
principessa.
Macht man Espresso? Nicht mit der Kaffeemaschine, sondern wie macht man die Sendung Espresso? Seit gutem 9 Uhr sind wir dran, einen Espresso-Beitrag zu machen, ausgelöst von einem Hörer, der uns geschrieben hat, er hat bei vielem Schnee parkiert und hat wegen dem Schnee die Nummern vom Parkplatz nicht können lesen und hat darum auch kein Billett gelöst, kein Ticket, wo er die Nummer nicht können eingeben konnte, wo er sie eben nicht können lesen konnte. Aber er hat gleich einen Bus bekommen und der Crispin Zimmermann, Espresso-Redakteur, ist jetzt seit dem 9 Uhr dieser Geschichte dran. Wie sieht es im Moment aus?
Ja, wie wir auf der Redaktion sagen, der Beitrag steht. Das heisst, ich kann mit allen Beteiligten können reden, habe die Gespräche auf Computer aufgenommen. Die Gespräche sind jetzt dort bereit, kann man ein Bild können machen, was Sache ist. Und jetzt geht es ans Schneiden, ans Zusammentragen von den Informationen für eben dann den Espresso-Beitrag. Was man schon sagen kann, die Recherchen haben gezeigt, unser Hörer, der Herr Witt, der muss die Busse zahlen, weil es auf der Parkour in der Stadt Zofingen einen speziellen Schneegott hat, den er hätte müssen eintippen, ist ein bisschen spitzfindig, aber es ist nochmal jetzt einfach so, weil er das nicht gemacht hat, gibt es da keinen anderen Ausweg. Aber innerhalb von diesen Recherchen haben wir gesehen, dass es einen Haufen Beispiele gibt von anderen Städten, wo es keinen so einen Code auf diesen Parkuren hat und was passiert in diesen Fällen. Das ist sehr interessant. Mit unserer Rechtsexpertin haben wir da ganz interessante Gespräche aufgenommen. Dann, wie ist es, wenn man gar keinen Parkour hat, sondern wenn Schilder hat, wo zugeschneit ist. Ist das einfach ein Freipass für zum Parkieren oder nicht? All diese Fragen, denen gehen wir jetzt an, die tun wir auswerten. Es wird nochmal zusammengetragen und ich habe auch schon eine Limite bekommen, das ist 5 Minuten. Also ich muss alles, was ich jetzt aufgenommen habe, den ganzen Morgen innerhalb von maximal 5 Minuten verbröteln.
Und so richtig verbrötelt wird es dann nachher morgen im Espresso um 20.08 Uhr auf der Seis. Dort hören wir dann, was der Crispin Zimmermann jetzt noch alles macht. Merci vielmals. Herzlichen Dank, Crispin Zimmermann. Das war der Treffpunkt zu 20 Jahren Espresso. Ich würde sagen, freuen wir uns auf die nächsten 20.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.